Thema der Predigt ist Nachfolge, Form oder Kern. Form oder Kern. In der letzten Strophe, die wir jetzt gerade gesungen haben, hat es geheißen: Du durchdringest alles. Lass mich deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. So, wie ich den Werner verstanden habe, passt das sehr gut zu seiner Predigt. Und ich möchte ihm jetzt das Wort übergeben.
Guten Morgen miteinander. Ihr habt meine Funktionen schon bald auch gehört. Zwischendrin bin ich Ehemann, bin Vater, bin Pfarrer im EGW, 18 Jahre, und jetzt personalverantwortlich und bin irgendwo bei Songline engagiert. Aber das stimmt heute alles zusammen irgendwo nicht ganz. Die Funktionen habe ich, glaube ich, mehr und weniger daheim gelassen. Ich glaube, warum, dass ich heute hier stehe, ist mir vorher erst bewusst worden, wo ich besser predigen kann als lesen. Also ich danke all denen, die lesen und mir zu reden überlassen. Ich glaube, es kommt besser raus als... Nein, ihr könnt selbstverständlich predigen, aber ich kann nicht lesen. Also das ist das, was ich... Ich habe es gelernt für unsere Hochzeit, weil dann ist so Brauch gewesen, dass Frauen müssen Krawattenknopf machen müssen und die Männer hätten so ein Lismen. Und das habe ich so mit Mühe und Not, zwei Nadeln gelernt. Und nachher habe ich es wieder aufgegeben mit Frauen überlassen. Also ich bin froh, darf ich heute predigen muss ich nicht lesen. Obwohl, bei der Vorbereitung von dieser Predigt habe ich gemerkt, dass Predigen manchmal eine riesen Herausforderung ist. Nein, eigentlich ist es ja gäng, aber das Mal ist mir speziell so gegangen. Manchmal hat man so Gedanken auf dem Herz und möchte das teilen und plötzlich merkt man, dass es gar nicht die Leute angeht, die man anpredigt, sondern dass es einem selber betrifft. Darum, wenn ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen, die ihr vielleicht denkt, die könnte noch herausfordernd sein, dann wisst das. Es geht vor allem auch einmal mehr an als Betroffene, und ich will nicht als Besserwisser dastehen, sondern als einer, der genau am gleichen Ort dran ist wie dir auch. Ich will gerne starten mit zwei bekannten Slogans oder zwei bekannten Werbungen. Das eine ist mehr Martin Sismetier. Es hat so einen Werbespruch gegeben zur Knospe. Heute steht er zwar in der Regel nicht mehr drauf, aber ich denke, hinten dran ist man schon noch, weiss man schon, um was das geht. Also, die Knospe da hat es auch geheissen, ist Knospe drauf, ist Bio drin. Und der andere, das kommt mehr aus dem Metier vom Rolf, Intel Insight, das steht auf sehr vielen Computern drauf. Intel, das ist ein Komponentenbauer für Computer und die haben ein Anliegen, weil man eben nicht sieht, was drinnen ist, dass sie einen Kleber drauf tun können, dass sie können sagen, unser Teil ist da innen drin. Frage an euch, um was geht es eigentlich bei beiden zusammen hier? Was wollen die Werbebotschaft geschrieben haben, was wollen die vermitteln? Erzählt mir das schnell heute mit euren Worten. Und das mal frage ich bewusst nicht die Kinder oder die Erwachsenen dürfen mal eine Antwort geben. Es geht um einen Inhalt.
Inhalt,
den man nicht sieht, gerade so auf den ersten Blick, ja. Es geht um einen Wert, genau. Genau. Sie will sich abheben von anderen. Ja, spannend. Jawohl, sie will etwas Unsichtbares sichtbar machen. Voilà, sie will klar machen, wo Power herkommt, jawohl. Ein Wort fehlt mir irgendwo noch. Oh, gut, ja. Sie wollen, dass man von ihnen redet, das ist sicher auch noch, das hat bei Werbung ganz fest damit zu tun. Es geht um einen Kern von Sachen. Oder wir können hier einfach sagen, es geht wahrscheinlich um das schöne neudeutsche Wort Authentizität, oder? Es geht darum, dass es zusammenstimmt. Ich brauche es nachher nicht mehr, müsst nicht Angst haben. Das ist für mich so ein Zungenbrecher, dass ich ihn lieber nicht zu viel brauche. Aber es geht doch um das, oder? Dass es eben authentisch ist, dass es echt ist, dass das, was draufsteht und das, was drin ist, das Gleiche ist. Dass das, dass die Leute wissen, was sie in den Fingern haben. Ich glaube, die Botschaft ist klar. Und wenn das bei Nahrung wichtig ist, wo man einem Rüebli in Gottes Namen halt eben nicht ansieht, wo es gewachsen ist, und einem Computer auf den ersten Blick nur der Profi ansieht, ob es jetzt wirklich Intel ist oder ob es irgendetwas Kopiertes ist. Wenn das schon beim Computer und bei Nahrung so wichtig ist, wie viel mehr ist es denn wichtig beim Christsein, beim Reich von Gott? Wir haben im EGW ein Zweijahresthema uns gestellt, das heisst, Gottes Reich kommt, durchdringt und wächst. Darum haben wir das Lied gesungen, vorhin, du durchdringst alles. So wie das Licht, so wie der Sauerstoff durch alles durchgeht, wo es sonst eben nicht lebensfähig ist. So ist das Reich von Gott so alles zusammen durchdringen. Und bei dem Durchdringen, an diesem Wort bin ich bleiben hängen, und das hat mich beschäftigt in ganz vielen Aspekten und Versionen. Wir kommen heute an einigen von diesen Themen ein bisschen vorbei. Durchdringen, ich glaube, das ist genau das, was beim Bio eigentlich gemeint ist damit. Was draufsteht, muss auch drinnen sein, sonst stimmt es einfach nicht. Und wenn wir sagen, wir sind eine Gemeinde von Jesus, dann muss drin sein, was draufsteht, sonst stimmt es einfach nicht. Wenn ich sage, ich bin ein Jünger von Jesus, dann muss drin sein, was draufsteht, sonst stimmt es einfach nicht. Und damit sind wir eben auch bei eurem Thema. Ich glaube, es ist nicht nur das Jahresthema vom EGW, sondern es geht ja auch um euer Thema. Ihr seid am Thema Nachfolge dran. Und da geht es genau um die Frage. Ist auch drin, was draufsteht? Jesus hat das Bild mal einmal gebraucht. Ich weiss nicht, wie viele Leute von euch noch so bachen, wie die Frau da in diesem Gleichnis, da hat sie den ganzen Mulden genommen. Also nicht nur ein Zöpfchen, wie meine Frau am Samstag normalerweise macht, sondern einen grossen Kübel, oder? Und hat dort ein kleines Hämpfchen Sauerteig reingetan. Und der Sauerteig hat in relativ kurzer Zeit den ganzen Muldenteig durchsäuert. Und das ist das Bild, das Jesus sagt, das ist das Himmelreich. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau hat genommen und einen halben Zentner Mehl da, also das gibt schon ein bisschen Menge Brot, und hat ihn dort drunter gerührt, bis der ganze Teig durchsäuert war. Und um das geht es mir heute ein bisschen. Wie kommt der Sauerteig vom Reich von Gott in unseren halben Zentner Mehl vor christlichen Gemeinde? Aber dass wir wissen, was da eigentlich drin muss, wenn wir zuerst heute ein bisschen zusammentragen. Darum habe ich den Flipchart mitgenommen. Wir brauchen ihn nachher nicht mehr, oder mitgenommen, lass vorne, danke vielmals übrigens. Wir brauchen ihn nachher nicht mehr gross. Aber heute ein bisschen zusammentragen. Ihr kennt das Reich von Gott. Jetzt mache ich wahrscheinlich einem Rolf das Leben schwer vor dem Lautsprecher. Schiessen heute ein bisschen los. Was für Eigenschaften, was für Kennzeichen hat das Reich von Gott? Es ist vollkommen, ja. Genau. Es ist ein Friedensreich, jawohl. Jawohl. Das Reich, das die Liebe regiert. Gerechtigkeit. Also, dass ich mal oben mal umgeschrieben habe, hat nichts mit dieser Wertung zu tun, sondern einfach, es muss einfach irgendwo drauf. Freude. Jawohl. Ja, jetzt habe ich gerade reden und schreiben miteinander, und das geht eigentlich nicht. Ja, weil es ist etwas, was Gemeinschaft drinnen Platz hat. Da an der linken Seite, nein, von der rechten Seite ist noch neu gekommen. Ihr kennt auch noch ein paar Eigenschaften. Noch. Wahrheit, genau. Es ist ein Heilungsreich, jawohl. Vielleicht noch schnell ein Wort zum Wort Heilig. Heilig verbinden wir sehr häufig mit rein. Und das ist nur eine Seite. Es gibt, Heilig heisst eigentlich dem gewöhnlichen Gebrauch entzogen. Heilig ist das, was ausschließlich Gott gehört. Klar, wenn es ausschließlich Gott gehört, ist es rein. Aber es kommt nicht von der Sauberkeit her, die Heiligkeit, sondern vom Besitz her. Der Tempelplatz, oder? Jesus hat ja den Tempel gereinigt, wo er gesagt hat, das geht einfach nicht, dass die das gewöhnliche Alltagsgeschäft auf diesem Platz machen. Hier ist Gott daheim. Und darum ist der Platz heilig. Das ist der Hintergrund. So einfach nur zu dem Heilig hier, ja. Barmherzigkeit. Ich denke, der muss jetzt oben drauf, wo wichtig ist. Genau, merci vielmals. Barmherzigkeit. Genau. Noch eins habe ich Platz. Versöhnung, jawohl, genau. Hat das Freiheit geheissen? Einheit, ja. Ja, das ist lustig, aber es sagt noch eins, dann kommen sie plötzlich. Gut, das letzte noch, haben wir noch eins? Jetzt habe ich gesagt, Freiheit, eben doch, ja, genau. Gut, ich lasse euch den Zettel da, die dürft gerne nachher weiter Reich Gottes bauen, das ist gut. Das Reich von Gott gleicht dem Sauerteig, wo die ganze Mulde Mehl durchdringt, bis alles durchsäuert ist. Das ist das, was hier hinten dran steht. Jetzt gibt es aber, dunk mir in diesem Unterwegs eine riesengroße Gefahr. Das haben wir schon gemacht. Gefahr, die vielleicht ich als Berufschrist spüre. So, wie ich jetzt gerade meine Verkabelung wieder spüre. Das ist so. So. Als Berufschrist, du musst ja fromm sein. Du musst ja irgendwo anders sein, oder? Ich bin mal einmal so an einer Jugenddiskussion dabei gewesen, an einem Filmabend. Und da sagt mir einer von diesen Jungen, ja, du musst ja so schnurren. Ich habe ein Schild gedreht, oder? Also logisch, der hat mich voll mit dem in Verbindung gebracht. Er hat gesagt, ja, der darf ja nichts anderes sagen, oder? Das, vorher hat jemand gesagt, die Marke, die will bekannt werden. Du willst einfach eine Marke verkaufen, dann kannst du ja nicht für die anderen reden, oder? Also, ihr merkt, als Berufschrist ist man in Gefahr, plötzlich die Form über den Inhalt zu stellen. Man macht einfach, dass man einem Label entspricht. Und vielleicht ist das etwas, das auch eine christliche Gemeinde manchmal ein Problem hat. Gerade auch eine christliche Gemeinde mit so viel Tradition wie bei euch. Ich schätze eure Tradition, versteht mich ja nicht falsch. Aber dort ist manchmal Gefahr besonders gross, oder? Dass man sagt, wir wissen, wie es funktioniert. Und Gefahr ist da, dass wir plötzlich die Form wichtiger nehmen als der Inhalt. Das eine, wo wir merken, wir kennen die richtigen Worte. Wenn ihr so ein bisschen quer durch die Gemeinde durchgeht, dann wisst ihr ungefähr, welcher Wort das ihr wo müsst brauchen, für das ihr dazugehört, und welcher Wort das ihr diesen Ort gescheiter nicht braucht. In diesen Gemeinden müsst ihr davon reden, ich habe stille Zeit gemacht. Das sind Bibelleser. Ist gut, oder? An anderen Ort müsst ihr können erzählen, wie ihr euch bekehrt habt. Es ist ganz wichtig, dass man das weiss. Aber, oder dass man es weiss, ist viel weniger wichtig. Aber dass man es gemacht hat. Aber an diesem Ort ist das wichtig, dass das in jedem Zeugnis irgendwo vorkommt. Andere Gemeinden, die sagen viel mehr, ja, da muss ich zuerst noch den Herr fragen. Das ist auch so eine Floskel, oder? Oder der Herr hat mir gesagt. Und an einem Ort geht es um einen Geist, und an einem Ort geht es darum, dass man jedem Mal muss Buße tun, dass man sagt, ich muss das zuerst noch prüfen. An einem Ort muss man vom Sieg reden. Wir haben einfach so unsere Wörter. Und wenn ich die richtigen Worte brauche, dann haben die Leute das Gefühl, oh, das ist einer von uns. Das ist super. So wie man erzählt, dass die Frommen im Dritten Reich haben gesagt, der Hitler kann nicht so schlimm sein, der hat das Losungsbüchli auf dem Nachttisch. Das ist genau das, oder? Die Form ist wichtiger als der Inhalt. Das Zweite, ich kenne die richtige Gebetshaltung. Und an der Gebetshaltung kann ich ablesen, wie fromm das jemand ist. Und auch da, ihr kennt die Unterschiede, oder? Die einen haben die Hänge auf zum Betten, die anderen haben sie achen, die einen die werden laut beim Betten, die anderen werden leise beim Betten. Aber irgendwo sind so Formen, wo man den anderen misst und sagt, ah, der betet anders als ich. Der ist schon komisch fromm. Ist recht fromm. Ich weiss nicht, wie es bei euch ist. Wir singen die richtigen Lieder. Früher, ich hoffe, es sei vorbei. Früher haben wir auch einander fast die Köpfe eingeschlagen, ob man jetzt einen Chorus darf singen oder nicht, ob man Kirchengesangbuchlieder muss singen oder nicht. Die brauchen das Gemeinschaftsliederbuch, die haben andere Lieder. Aber die Diskussionen über Form, über Inhalt, über Sprache, die gibt's auch, seit dass es Lieder gibt, oder? Und an dem misst man nachher, ob jemand fromm ist oder nicht. Ob jemand ein Glinus ist oder nicht. Wisst ihr, was ein Glinus ist? Gläubig in unserem Sinne. Voilà. Eine Gefahr, die wir immer wieder aufhocken, ist, ich kenne die biblische Wahrheit. Ich weiss, wie das ist. Ich weiss, wie das in der Bibel steht. Und wir können einander die Bibel stellen und die Ohren holen, bis wir alle Kopfweh haben. Mit uns ist eine der grossen Gefahren, dass wir unsere Erkenntnisse absolut setzen. Und tun, wie wenn wir die Einzigen wären, die hören, was Gott gesagt hat. Nur ein Beispiel, die Tauffrage. Seit 2000 Jahren kehrt man darüber, ob Kindertaufe oder Erwachsenentaufe oder beides. Und offenbar hat Gott es nicht für nötig gefunden, in diesen 2000 Jahren das definitiv zu klären. Nur wir Menschen haben wieder das Gefühl, wir müssen es jetzt ganz genau wissen. Und dann können die einen die anderen und die anderen die einen verurteilen. Es gibt andere Fragen, die eben so kontrovers diskutiert werden. Aber die spüren, was darum geht. An was hänge ich jetzt? An der Form oder am Inhalt? Und noch als Letztes. Manchmal verbinden wir uns durch das, dass wir sagen, wir verabscheuen die gleichen Sünden. Und ich trenne mich von allen anderen, die das anders sehen. Eine Anekdote. Krishona ist ja in verschiedenen Gebieten von der Schweiz aktiv im Gemeindebau. Es gibt Krishona-Gemeinden im Kanton Aargau. Das sind Tubakpflanzer, Villiger kommt dort her. Es gibt aber auch Krishona-Gemeinden im Zürcher Oberland. Da gegen Rhein aber nachher. Hallo zum Beispiel. Man erzählt, also ich werde mich für den Wahrheitsgehalt nicht ganz verbürgen. Man erzählt, dass es im Rudertal Kapellen gegeben hat, die haben ein Brettchen vor der Kapelle draussen gehabt, so mit Einbuchtungen drin, und wenn die Männer gekommen sind für den Gottesdienst, haben sie ihre Stumpen ausgedrückt und dort reingelegt. Ganz selbstverständlich. Aber wenn ihr auf Hallo seid gefragt, ist Rauchen Sünde? Wenn Rimus hey ist, und hat zum Mittag gegessen, steht selbstverständlich ein Glas Hallauer auf dem Tisch. Aber im Rudertal ist Trinken Sünde. Merken wir, wie unsere Kultur, unsere Lebensart plötzlich prägt, was Sünde ist und was nicht Sünde ist. Und wir hängen den anderen auf daran, bist du jetzt fromm oder bist du nicht fromm? Wenn ich so zurückschaue auf meine Erfahrungen mit Gemeinden, dann gibt es so ein paar Lieblingssünden, die immer wieder mal ganz prominent oben drauf sind und wo man drauf zeigt und wo man am liebsten drauf hält. Alles, was mit Sexualität zu tun hat. Es war eine furchtbare Katastrophe, wenn ein Bärli unverheiratet schwanger geworden ist. Aber das hat niemand nur einen bösen Gedanken daran, dass es in der gleichen Gemeinde Leute hat, die neidisch sind. Und erstaunlicherweise sagt Jesus nicht, dass das schlimmste Übel, was es gibt, ein ihr liebezeugtes Kind vor der Hochzeit ist. Sondern Neid ist die Wurzel allen Bösen. merken wir, wie wir manchmal ganz schräg getroffen sind. Eben auch mit dem, was heilig ist. Martin hat vorhin so gespottet, oder, ob er jetzt so vorne hocken soll oder nicht. Aber vorne ist doch heiliger. Ich weiss, Martin, du hast es nicht so gemeint. Aber wir wissen, dass es solche Systeme gibt, oder? Wo man den anderen geht abmeten und nachher sagt, wo dass er hergehört. Wie fromm bist du jetzt wirklich? Am Sonntag Auto waschen, wüste Wörter brauchen, welche Kleider legt man an? Tanzen an sich ist keine Sünde, doch wer tanzt schon an sich? Das ist auch so einer, oder? Aber nebendran, hinten durchreden, ja, das macht doch jeder. Das ist nichts Tragisches. Oder eben Neid, oder Verleumdung, oder Lieblosigkeit, oder die Barmherzigkeit vergessen, oder was auch immer. Und merken wir, wie schnell dass wir dort drinnen sind, dass die Form wichtiger ist als der Kern. Ich habe letzthin in meiner Bibel ein Kapitel gelesen, das mich völlig von den Schuhen gereicht hat. Lesen Sie mal ein, das ganze Kapitel 23 vom Matthäus-Evangelium. Ich lese noch nur ein paar Verse daraus. Es ist ein Wort, das an die Pharisäer gerichtet ist. Das waren die Frommen von damaliger Zeit. Die Frommen, die alles gewusst haben, die alles besser gewusst haben, die alles beurteilt haben, wo Jesus sagt, ihr habt überhaupt nichts kapiert. Nichts. Ihr versteht nicht, um was es im Reich von Gott geht. Matthäus 23, ab dem Vers 23. Da heißt's: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel, und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dieses soll man tun und jenes nicht lassen. Ihr verblendeten Führer, die ihr Mücken aussiebt, aber Kamele verschluckt. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber sind sie voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein wird. Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr seid wie die übertünchten Gräber, die von außen hübsch aussehen, aber innen sind sie voller Totengebeine und lauter Unrat. Und dann kommt sein Urteil: So auch ihr, von außen scheint ihr vor den Menschen fromm, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Das ist in brutaler Schärfe von Jesus zusammengefasst, was das heisst, wenn die Frömmigkeit in Form besteht und nicht in Herrschaft von Jesus über unseren Kern. Ich möchte euch das gerne noch an einem Beispiel zeigen. Wir haben vor ein paar Jahren in unserem Garten einen Teich angelegt. Und ich bin gestern einen Stein erreichen, der aus diesem Teich kam, halbiert. Seht ihr es? Das seht ihr? Ein bisschen lauter.
Es ist ein kleines Standbild.
Das ist die Schnittfläche, die von gestern kommt. Also die ist ganz frisch.
Und das umher ist einfach
angeschoben. Ja. Eigentlich sieht man überhaupt nichts. Sorry, ich habe ein bisschen gelinkt. Nein, das wisst ihr aus eurer eigenen Erfahrung. Euer Emmenstein, euer Ilfisstein oder welcher Graben kommt hier vorne? Frittenbach, jawohl, genau. Die Steine, die liegen seit 100 Jahren drin. Und die sind innen drinnen noch genau gleich knochentrocken. Mit uns, das ist die grösste Gefahr, die grösste Gefahr, die uns als Christen begegnen kann. Jesus sagt eigentlich mit dem 23. Kapitel nichts anderes als das. Du kannst 100 Jahre lang im Lebenswasser liegen und das Innerste drin unberührt sein davon. Versteht ihr, warum das mich getroffen hat als Berufschrist? Wo plötzlich die Frage vor mir gestanden ist, du, wie ist das eigentlich? Wie ist das eigentlich mit deinem Herz? Du Nachfolger, wie sieht es eigentlich aus hinter deiner perfekten Form? Gibst du ein gutes Bild ab, wenn du da vorne stehst? Aber wie sieht es aus hinter deiner perfekten Form? Wie sieht es aus mit deinem Vertrauen im Alltag hinter dem auswendig gelehrten Glaubensbekenntnis? Wie sieht es aus hinter deiner gemeindewürdigen Fassade? Die richtigen Worte brauchst. Wie sieht es aus hinter deinem Berufschristentum? Und schlussendlich ist es die Frage, wie sieht es eigentlich aus mit deinem Herz? Wie sieht es aus mit deinem Kern? Das ist die Frage, die mich beschäftigt hat. Oder es ist die Frage, die ich euch gerne so mitgeben möchte. Aber nicht nur die Frage. Es gibt auch eine Einladung von Jesus. Jesus, wenn ihr die Evangelien lest, wenn ihr die Briefe lest, dann findet ihr etwas immer wieder. Jesus kommt zu mir und sagt, du, ich möchte dich gerne durchdringen. Ich will dich nicht in eine Form pressen. Du musst nicht mennonitenkonform sein. Du musst nicht EGW-konform sein. Du musst nicht landeskirchenkonform sein. Du musst nicht XY-konform sein. Du darfst du selber sein, wo ich dich als Original geschaffen habe. Aber was ich will, ist das Innerste in dein Herz hinein. Ich möchte in dir leben. Ich möchte in dir wohnen. Ich möchte dein Reden und dein Denken mit meinem Geist bewegen. Los, ich will dir doch nicht nur einfach äussere Regeln anhängen. Christ macht es so. Man tut doch. Sondern ich möchte dir mein Leben schenken. Das Leben, das ganz anders ist als das Leben, das du selber kannst führen. Ich will dich doch nicht verknurren zu einem riesigen Krampf. Ich möchte dir meine Fülle geben. Das ist das Angebot, das eigentlich dem hier diametral gegenübersteht. Hier polieren wir immer wieder an äusseren Schinte. Und Jesus kommt und sagt, nein, hör auf polieren. Lass mich eichen. Das ist viel gescheiter. Es gibt ein paar wunderbare Verse im Alten Testament. Hesekiel 36, 26 und 27. Ich habe euch sie da aufgeschrieben, ich lese euch sie vor. Schon im Alten Testament verspricht uns das Gott. Und Jesus macht das näher wahr. Und kommt und sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Merkt ihr, was Jesus hier eigentlich sagt? Lass die Form spielt doch eigentlich überhaupt keine Rolle. Aber der Inhalt, auf den Inhalt kommt es ab. Und darum probiere ich mal noch den Inhalt ein bisschen zu charakterisieren. Was möchte denn Jesus, dass sie uns wächst? Wie sie uns aussieht und was denn rauskommen soll? Die Auswirkungen. Denke ich, eine von den ersten Auswirkungen ist eine Auswirkung auf unsere Sichtweise vom Nachbarn. Ich weiss nicht, wie dass ihr euren Sitznachbar rausgelesen habt heute. Ich nehme mal an, ihr hockt neben jemandem, der mindestens so halbwegs versteht. Weil wenn man einander so richtig spinnenfeind ist, dann hockt man lieber die anderen Ecken, oder? Aber wie schaut ihr einander an? Jesus möchte unsere Sichtweise schenken, die sagt, ich verstehe dich zwar hinten und vorne nicht. Und das soll vorkommen. Das kommt vor in Rehe, das kommt vor in der Gemeindeleitung, das kommt vor in einer Gemeinde, das kommt vor bei Songline, das kommt vor im EGW, dass man muss sagen, ich verstehe die hinten und vorne nicht. Also, irgendwie bist du ganz komisch drauf. Aber ich will mich weigern, negativ über dich zu denken, weil du bist ein Kind vom Höchsten. Und wenn ich ein Kind vom Höchsten vis-à-vis habe, dann können wir ihm nicht mehr sagen, jetzt bist du aber der fertige Löw. Dort merken wir plötzlich, jetzt geht es nicht mehr zusammen. Jesus macht unsere Sichtweise verändern. Ein Zweites, was ich glaube, was Jesus in uns macht verändern, ist der Umgang mit Schuld. Ich war mal dabei, wo jemand erzählt hat, an einem Basar in einer EGW-Gemeinde, vor 30 Jahren hat mir der eine kranke Kuh verkauft. Und du hast gespürt bei jedem Wort, wie die Bitterkeit diesen Mann fertig macht. Der hat mich vor 30 Jahren beschissen. Und darum kann ich ihn aus seiner Schuld jetzt nicht entlassen. Aber wenn Jesus mit seinem Geist, mit dem Himmelreich in unser Herz kommen will, dann möchte er uns dort ein Schritt weiterbringen und uns eine neue Dimension auftun, wo wir sagen, du hast mich zwar verletzt, du hast mich zwar beschissen, du hast mich fertig gemacht, es hat mir geschadet, es hat mir wehgetan. Aber ich will dir das nicht mehr nachtragen. Auch einfach, weil ich nicht mehr tragen mag. Ich will dir vergeben. Bedingungslos vergeben, weil Gott auch mir bedingungslos vergibt. Das ist der Kern. Wie, dass dir das überkommt, das spielt nicht so eine grosse Rolle. Aber im Kern will Jesus uns helfen, dass wir einem anderen vergeben und Schulden erlösen, dass wir selber frei werden. Das Dritte, die Annahme. Manchmal tun wir das Hirn schwer mit der Sünde im Leben des anderen. Oder? Wir sehen genau, wo er Fehler macht. Wir sehen genau, wo er falsch liegt. Und jetzt ist die Frage, wie entscheiden wir uns? Und Jesus hat ganz klar für sich entschieden, ich nehme zwar die Sünde im Leben von dir wahr, aber ich weigere mich, mich von dir abzuwenden. Ich distanziere mich nicht. Ich verbünde mich auch nicht. Ich mache mich auch nicht eins mit deiner Sünde. Aber ich wende mich nicht ab, sondern ich schenke dir Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist das, was ich von Gott erlebt habe. Und darum darf ich dir die Barmherzigkeit weitergeben. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und das Letzte, die Frage vor Freiheit. Ein Problem in den Gemeinden ist, dass wir, wie es vorhin schon gesagt haben, die Wahrheit, die wir sehen, absolut setzen. Und hier möchte Jesus einen neuen Geist oder eingeben, der sagt, ich teile zwar deine Erkenntnis nicht, ich habe deine Vorliebe nicht, ich kann mit deiner Meinung nicht übereinstimmen, aber ich will aufhören, dich zu messen und dich zu beurteilen und dich zu verurteilen, weil ich sehe, dass du Jesus gern hast, weil ich sehe, dass du dich hingibst für Jesus und darum will ich meine Erkenntnis nicht mehr absolut setzen dir gegenüber. Ich will dich in die Freiheit entlassen. Und ihr merkt, was jetzt passiert hier. Da passiert jetzt das. Es ist nicht mehr Intel Inside, logisch nicht. Aber da ist Jesus Inside. Wo Jesus drin ist, kann im Umgang mit dem anderen auch Jesus rauskommen. Und ihr merkt den Unterschied zu dem, was ich euch vorhin so ein bisschen aufgezeigt habe. Und darum wollen wir die Frage für uns mitnehmen. Wie ist es bei mir? Was ist mir wichtiger? Form oder Inhalt? Und ich will mir selber die Frage stellen und ich möchte sie auch euch stellen. Wie sieht es aus mit deinem Herz? Wie steht es um dein Herz? Und dann wollen wir die Einladung von Jesus hören. Jesus, der sagt, du, ich würde gerne bei dir reinkommen. Du musst nicht selber. Hör auf polieren, hör auf krampfen. Lad mich ein, in dein Herz rein. Paulus sagt im 2. Korintherbrief, der Herr aber ist der Geist. Und wo dieser Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit für dich und Freiheit für deinen Bruder und für deine Schwester. Deshalb schauen wir alle die Herrlichkeit des Herrn mit aufgedecktem Gesicht an. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und werden so seinem Bild immer ähnlicher, denn seine Herrlichkeit verwandelt uns. Das alles bewirkt der Geist des Herrn. Das ist die Einladung, die Jesus dir heute ausspricht. Schau mich an, lass mich eichen, und ich verwandle dein steinige Herz in ein barmherziges, in ein weiches, in ein fleischiges Herz. Das ist sein Angebot. Gib mir dein Herz, und ich will es von innen raus mit Leben füllen. Und ganz wichtig ist mir dieser Satz. Du musst nicht perfekt sein. Dir müsst nicht perfekt sein. Aber aus dir raus, aus euch raus, darf und soll das Leben fließen, das am Nächsten das Leben ermöglicht. Amen. Ich tue noch beten. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Und du weißt, wie es in mir innen aussieht. Und du weißt, wie ich es meine und was ich gerne möchte. So steht es im Psalm 139. Jesus, ich bin froh, dass du unser Herz kennst. Du kennst das, was wir vor anderen verstecken. Du kennst das, was wir vor uns selber verstecken. Du kennst das, was ich selber noch nicht einmal gemerkt habe bei mir. Und Jesus, das Gewaltige ist, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Dass du Ja sagst zu mir. Und dass du gleichzeitig auch sagst, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Lass mich rein in dein Herz und ich will dich verändern. Und Jesus, wir wollen dich einladen. Wir bitten dich darum, komm du mit deinem Geist in unser Herz. Komm du rein in unsere Gemeinde. Komm du rein in unser Hauskreis. In unserer Gruppe, dort, wo wir zusammen sind, bist du unsere Mitte und präg du uns mit deiner Jesusart. Danke vielmals, Herr, dass du uns nicht fallen lässt, wenn wir es nicht schaffen, sondern uns jeden Tag immer wieder neu mit deiner Gnade begegnest. Wir loben und preisen dich dafür, Herr. Amen.